Der heutige Predigttext steht im Brief des Apostels Paulus an die Kolosser im ersten Kapitel, Vers 23. Ich lese noch einmal ab Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der 8. Juni 1990 war ein verhängnisvoller Tag für den Schichtleiter des Wartungsteams am Flughafen in Birmingham. Er reparierte die Befestigung der Cockpitscheibe eines Passagierflugzeugs. Eine Routineaufgabe für ihn. Dafür entfernte er die 90 Schrauben, die die Scheibe befestigten, und ersetzte sie durch neue Schrauben. Jedoch machte er dabei einen folgenschweren Fehler. Er griff im schwach beleuchteten Hangar nach den falschen Schrauben. Sie sahen fast gleich aus, waren jedoch 2,5 mm kürzer, mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Nachdem die Cockpitscheibe mit den neuen Schrauben fixiert war, war das Flugzeug startklar. Mit 81 Passagieren an Bord ging es aus dem verregneten Birmingham in das sonnige Malaga. Doch dann, 13 Minuten nach dem Abheben geschieht das Unglück in einer Höhe von ca. 5300 Meter. Es gibt plötzlich einen lauten Knall, das Cockpitfenster gibt nach und fliegt davon. Der Kabinendruck sinkt schlagartig. Der Steward Nigel Oden rennt ins Cockpit und sieht, dass der Kapitän droht, aus dem Fenster gerissen zu werden. Nur sein Bein hängt noch am Steuerknüppel. Und nun wechselt sich das Team ab, den Kapitän an den Füßen festzuhalten, damit er nicht aus dem Flugzeug herausfliegt. Der Co-Pilot übernimmt das Steuer und kann tatsächlich wieder sicher landen. Alle kommen heil am Boden an. Alle überleben und der Kapitän erholt sich schließlich vollständig von seinen Verletzungen. Eine katastrophale Situation, ausgelöst dadurch, dass falsche Schrauben, die fast dem Original entsprachen, aber nicht das Original waren, eingesetzt wurden. Um Sicherheit zu einem Flug zu garantieren, muss die Bedienungsanleitung tatsächlich 1:1 umgesetzt werden. Unser Beispiel zeigt, was passiert, wenn das nicht geschieht. Bei technischen Vorgaben leuchtet uns dies auch sehr ein. In anderen Bereichen unseres Lebens jedoch glauben wir manchmal, dass wir uns die Bedienungsanleitung selbst schreiben können. Wer sich mit Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem Fragen nach dem Tod und was danach kommt, auseinandersetzt, glaubt, ich kann mich, wie der Schichtleiter des Wartungsteams, nach Belieben im Materiallager oder Hangar für Glaubensartikel bedienen. Hauptsache, ich fühle mich gut dabei, es wird schon irgendwie gut gehen. Die Religion wird als Selbstbedienungsladen verstanden. Wir gehen in den Hangar und suchen heraus, was uns persönlich zusagt. Zum Beispiel Aussagen wie, Gott liebt mich, er ist dafür da, dass ich mich gut fühle und Spaß habe und er bereitet für alle einen schönen Himmel vor. Viele Zeitgenossen sind keine dezidierten Atheisten. Wenn man sie fragt, glaubst du an etwas Höheres, an etwas Größeres, ist ihre Antwort häufig, glaube, aber sicher. Dabei ist aber der Begriff des Glaubens ein sehr dehnbarer Begriff. Er beinhaltet, dass die Glaubensinhalte etwas sehr Privates sind, wozu ich mich nicht verhalten muss und die ich auch nicht zu verteidigen habe. Nicht nur in unserer Zeit ist diese Haltung gelebte Praxis. Auch in der Antike war diese Einstellung normal. Ich werde nach meiner Fasson selig. Doch die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus ist radikal anders. Die Botschaft des Evangeliums lautet, alleine durch Jesus Christus wirst du gerettet. Alleine Jesus Christus kann ewiges Leben geben. Es kommt tatsächlich auf diese Person an, Jesus Christus. In der Stadt zu Kolosse wurde dieses Evangelium ebenfalls verkündigt. Ein Mitarbeiter von Paulus, nämlich Epaphras, hat diese Hoffnungsbotschaft in die Stadt hineingebracht und dort verkündigt. Und dort ist etwas passiert. Einige der Kolosser sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. In den Versen, die unserem Predigttext unmittelbar vorausgehen, beschreibt Paulus, was in dem Moment der Hinwendung zu Jesus Christus geschieht. Er schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Er sagt, dass jeder Mensch von Natur aus gegen Gott eingestellt ist. Jeder Mensch lebt ein Leben, das gegen Gott rebelliert, aktiv oder eben auch im Stillen. Und jeder Mensch benötigt Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass aus Feinden Freunde werden, dass Frieden hergestellt wird, wo vorher Streit ist. Und zwar geht der Unwille, Gott zu gehorchen, immer ausschließlich vom Menschen aus. Und Paulus ist überglücklich, als Epaphras zu ihm hinkommt. Er war selber nie in Kolosse gewesen. Und Epaphras kommt zu Paulus und berichtet von den Menschen in Kolosse, dass dort einige zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und er beginnt den Brief, indem er diesen Dank zum Ausdruck bringt, am Anfang des Kapitels in Vers 3. Dort sagt er, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Das war Grund zur Freude. In Kolosse sind Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und nun sind diese Menschen versöhnt. Oder wie er in Vers 22 sagt, sie sind heilig, tadellos und unverklagbar. Sie haben ein neues Leben, Frieden mit Gott. Doch Paulus fügt diesem kurzen Bericht über die Bekehrung der Kolosser noch einen Teil hinzu, der aufhorchen lässt. Und damit sind wir bei unserem Predigttext, den Sie auch auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt finden. Ich lese noch einmal den Predigttext. Nachdem er gesagt hat, dass einige der Kolosse Versöhnung gefunden haben, sagt er, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Es gibt Schrauben, die verblüffend ähnlich aussehen, doch die einen sind die richtigen und halten die Frontscheibe an Ort und Stelle und die anderen nicht. Es gibt Häuser, die nach außen hin keine Unterschiede aufweisen, doch ein Haus, was auf Sand gebaut ist, stürzt bei einer Sturmflut ein, ein Haus auf Fels gebaut bleibt stehen. Dieses berühmte Gleichnis hat Jesus am Ende der Bergpredigt erzählt, wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört. Menschen, die ihr Leben auf einem selbst erdachten Fundament gründen, werden am Ende nicht bestehen. Und in unserem Predigttext geht es genau darum, was gibt deinem Leben festen Halt? Was sorgt dafür, dass dein Leben in Sicherheit ist? Oder besser gesagt, dass du in Sicherheit bist? Und dass du nicht nur auf dieser Erde, sondern auch über den Tod hinaus echte Sicherheit garantiert bekommst. Gibt es diese felsenfeste Sicherheit überhaupt? Daher lautet der Titel heute Morgen, Glaube, aber sicher. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, schreibt Paulus. Diese Verse werden häufig missverstanden. Sie wirken wie ein großer Dämpfer. Zuerst die große Freude. Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Menschen haben Versöhnung mit Gott gefunden. Wenn ihr aber im Glauben bleibt, nur dann dürft ihr euch freuen. So wirkt dieser Vers auf den ersten Blick. Aber wenn der Glaube nicht mehr so stabil ist, wenn Zweifel aufkommen, dann kann es sein, dass die Heilssicherheit, die Heilsgewissheit auch gleich wieder weg ist. Dass das Versprechen des ewigen Lebens gleich wieder aufgelöst wird. Was ist, wenn ich mal einen schwachen Moment habe? Was ist, wenn Zweifel aufkommen? Daher gilt es jetzt zu klären, was meint Paulus wirklich, wenn er sagt, wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Beginnen wir bei dem Wort wenn. Im Griechischen steht hier ein Ausdruck, der so etwas meint wie vorausgesetzt, dass Folgendes vorliegt. Also die Versöhnung mit Gott ist an eine Bedingung geknüpft. Eine Voraussetzung muss erfüllt sein, damit ich sicher wissen kann, ich habe Frieden mit Gott. Paulus beantwortet die Frage mit einem aber sicher, wenn. Wenn, und er sagt jetzt nicht, wenn du fest genug glaubst. Die Sicherheitsgarantie liegt nicht in mir selbst, nicht in meiner Gefühlswelt, nicht in meinem Bemühen und in meiner Anstrengung. Denn sonst wäre das Heil sehr brüchig und jederzeit bedroht. Paulus benennt mit dem wenn ihr nämlich eine ganz bestimmte Voraussetzung und die zu verstehen ist von größter Bedeutung. Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, damit Sie sich Ihres Heils gewiss sein dürfen? Wir schauen in den Bibeltext, in den Predigttext. Dort heißt es, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Das heißt, wir müssen verstehen, was Paulus mit dem Begriff Glauben meint. Und die Antwort liegt in unserem Predigttext selbst. Ein ganz bisschen weiter im Predigttext erklärt er den Begriff Glauben mit einem anderen Ausdruck. Dort schreibt er dann, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Jetzt haben wir es. Was also Paulus mit dem Begriff des Glauben meint, ist nicht mein persönliches Festhalten an Gott, sondern in allererster Linie der Inhalt des Glaubens, das, worauf mein Glaube zielt. Bereits zu Beginn des Briefes hat er eine ganz ähnliche Formulierung verwendet, in Kapitel 1, Vers 6, dort sagt er, und dankt dafür, dass die Kolosser das Wort der Wahrheit des Evangeliums angenommen haben. Echte Gewissheit kommt also nicht aus mir selbst, nicht daraus, dass ich mich besonders anstrenge oder in meine Gefühlswelt hineinhorche, sondern echte Gewissheit finden wir dort, wo unser Glaube auf dem festen Fundament von Jesus Christus ruht. Und daher lautet der erste Punkt, Glaube aber sicher, erstens Bau auf festen Grund. Bau auf festen Grund. Wenn das Fundament des Hauses felsenfest ist, dann kann es im Sturmwind bestehen. Was sind aber diese unumstößlichen Inhalte des Glaubens? Woraus besteht dieses Fundament? Zuerst und vor allem zielt echter, lebendiger Glaube auf eine Person ab, auf Jesus Christus. Jesus Christus selbst ist das Fundament des Glaubens. Im Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Grund ist Jesus Christus. Und in diesem Grund sollen wir gründen, also darauf aufbauen. Paulus sagt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Die Reformatoren haben das Fundament des Evangeliums wiederentdeckt und freigelegt. Martin Luther hat die Inhalte des Evangeliums durch die vier bekannten Sola-Bestimmungen in griffige Formulierungen gekleidet. Er hat gesagt, Solus Christus, das heißt, rettender Glaube findet sich allein durch Jesus Christus. Das Evangelium dreht sich zentral um eine Person, nämlich um Jesus Christus. Es ist der Jesus, den Paulus hier in den Versen 15 bis 20 schon besungen hat, in dem großen Hymnus auf ihn. Und es ist der Jesus, von dem Paulus dann in Kapitel 2, Vers 14 sagt, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ihre und meine Schuldschrift ist durch Jesus Christus weggeschafft. Die Schuldschrift hängt am Kreuz. Aber wie bekomme ich nun Zugang zu der Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz ermöglicht? Das erklärt die nächste Sola-Bestimmung, nämlich Sola Fide, allein durch den Glauben. Ich bekomme den Zugang zum Versöhnungsangebot nicht durch eigene Leistungen, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier ist jetzt mit Glauben mein persönliches Vertrauen auf Gottes Erlösungshandeln gemeint. Ich setze mein gesamtes Vertrauen im Leben und im Sterben auf Christus. Aber was ist, wenn mein Glaube schwach ist? Wenn ich Zweifel habe, ist mein Heil dann hinfällig? Wenn Sie sich diese Frage stellen, darf der Predigttext Sie trösten. Es kommt nicht auf Ihren starken Glauben an, sondern es kommt darauf an, dass Ihr Glaube sich auf Jesus Christus gründet, sich auf ihn wirft. Was zählt, ist das Fundament, auf dem Ihr Glaube ruht. Zu den wiederentdeckten Wahrheiten des Evangeliums gehört neben Solus Christus und Sola Fide außerdem Sola Gratia, allein durch die Gnade. Wir können nichts für unsere Rettung tun. Unsere Schuldschrift spricht gegen uns und klagt uns an. Wir können den Schuldenberg nicht abtragen. Was wir brauchen, ist Gnade. Sola Gratia bedeutet, dass wir unverdienterweise Vergebung erfahren. Es ist ein Geschenk, für das wir nichts tun können und auf das wir auch keinerlei Anspruch haben. Wir erhalten es als ein unverdientes Friedensangebot. Woher habe ich diese Informationen über Solus Christus, Sola Fide und Sola Gratia? Ich habe diese Informationen über diese rettende Botschaft oder wie Paulus es sagt, über das Wort der Wahrheit des Evangeliums oder hier in Vers 23 über die Hoffnung des Evangeliums durch die Schrift, sola scriptura, allein durch die Schrift, dadurch habe ich Zugang zu dem Evangelium. Es ist nicht meine eigene Erleuchtung, mein Erleben, was mir irgendwie Zugang zu einer größeren Heilswelt verschafft. Nein, es ist die klar offenbarte Wahrheit des Evangeliums. Die Schrift, also die Bibel, gibt uns Auskunft über das Evangelium. Die Schrift ist die maßgebliche, alles entscheidende, letztgültige Norm für Glauben, Denken und Leben. Durch die Schrift wirkt Gott den rettenden Glauben. Durch die Schrift zeigt er uns, wer Jesus Christus ist. Und dieses Evangelium, und das macht Paulus in unserem Predigttext unmissverständlich deutlich, ist unverhandelbar. Es wird nicht immer wieder neu zur Disposition gestellt, in einem Diskussionskreis erörtert und herausgearbeitet, welcher dieser Inhalte man nun als wahr erachtet und welche nicht. Nein, das Evangelium ist klar offenbart und es ist unverhandelbar. In dem Sola Scriptura finden wir auch die Antwort auf die Frage, wie bleiben wir im Glauben? Paulus fordert uns auf in dem Predigttext, indem er sagt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Im Glauben gegründet und fest bleibt. Hier meint er mit gegründet ein festes Verankertsein. Er benutzt einen Begriff aus der Architektur, was deutlich macht, ich bin fest in etwas hineinverwurzelt, in ein Fundament hineingegraben. Und mit dem Begriff festbleiben meint er einen Ausdruck, der etwas heißt, so etwas heißt wie sesshaft, unabrückbar. Gegründet im Glauben bedeutet also, dass die Glaubensinhalte einen festen Stand haben, felsenfest sind. Wie bekomme ich diesen Glauben, der gegründet ist, der fest ist, der unabrückbar ist? Durch das Studium der Schrift. Wer sich intensiv mit der Bibel auseinandersetzt, wer sie studiert, auswendig lernt, täglich konsultiert und zur Maßgabe seines Lebens macht, der gründet seinen Glauben auf Felsen. Das Evangelium ist unverhandelbar, daher müssen Sie wissen, was das Evangelium besagt. Bau auf festen Grund bedeutet also, studiere intensiv das Wort Gottes. Und folgendes Vorgehen kann beim Studium der Bibel sehr hilfreich sein. Lesen Sie die Bibel fortlaufend. Machen Sie sich Notizen dabei. Lernen Sie wichtige Verse auswendig. Berichten Sie anderen in eigenen Worten von dem, was Sie in der Bibel gelesen haben. Gehen Sie Unklarheiten nach. Beten Sie vor und nach dem Lesen der Bibel. Und studieren Sie die Bibel in Gemeinschaft, in der Bibelstunde, im Gottesdienst, im Jugendkreis, im Teenkreis, im biblischen Unterricht und im Kindergottesdienst. Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, um im Glauben fest gegründet zu sein. Glaube, aber sicher. Bau auf festen Grund. Und wer so gegründet ist, wer ein solches Fundament hat, der ist gewappnet, wenn Widerstand aufkommt. Das benennt Paulus, wenn er als zweites sagt, wenn ihr nämlich euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also zweitens, bestehe auch im Gegenwind. Bestehe auch im Gegenwind. Paulus nutzt hier den Begriff abbringen. Das bedeutet, wegbewegt werden, wegknicken oder auch vom Platz fortbewegt werden. Paulus bleibt hier also in der Bildsprache der Architektur. Wenn der Glaube auf festen Grund steht, dann wird er sich auch nicht von der Stelle fortbewegen lassen, selbst bei stärkstem Sturm nicht. Wer fest gegründet ist, wird widerstandsfähig. Paulus hat sicher das Gleichnis von Jesus im Ohr, in dem es heißt, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet, Matthäus 7, 25. Jesus wird hier sehr bildhaft, wenn er von Platzregen, Wasserstürme und Winde redet. Jesus' Leute sind vom ersten Tag an heftigem Sturm ausgesetzt. Davon blieben die Kolosser nicht verschont. Der Wind falscher Lehren fegte auch um das Gebäude der Kolosser. Und Paulus warnt sie, lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums. Welche Angriffe sind das? Das sind zum einen diejenigen, die das Solus Christus, also allein durch Jesus Christus, nicht stehen lassen wollen. Sie greifen den Kern des Evangeliums an und lehren nicht Solus Christus, sondern Christus plus, also Christus plus gute Werke oder Christus plus einen bestimmten Frömmigkeitsstil. Diese Vertreter sagen, ja, Jesus ist schon wichtig, aber es gibt noch einige andere Dinge, die genauso wichtig sind. Zum Beispiel müssen bestimmte Essensvorschriften eingehalten werden. Feiertage gilt es zu beachten, Kolosser 2, Vers 16. Einige sind mit sehr strengen Forderungen aufgetreten, in Kolosser 2, Vers 21. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Du musst Verzicht üben, bestimmte Gebote einhalten. Nur dann erlangst du das Heil, so diese Stimmen. Doch diese Gebote haben, so sagt Paulus, nur einen Schein von Weisheit. In Wirklichkeit aber führen sie in die Irre. Sie führen weg von Christus und damit weg vom Heil. Paulus ermutigt die Kolosser und sagt, lasst euch nicht abbringen. bleibt auf dem festen Grund des Evangeliums. Der Angriff auf die Person Jesu, der Angriff auf Solus Christus zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Die katholische Kirche lehrt bis heute, dass Christus alleine nicht ausreicht. Nur wer Teil der katholischen Kirche ist und außerdem einen Mittler in Form von Priester oder Papst in Anspruch nimmt, kann am Heil teilhaben. Dabei sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich, Johannes 14,6. Jeder andere Weg zum Vater ist ausgeschlossen. Hören Sie genau hin, wenn über Jesus geredet wird. Ist es wirklich der Jesus, den die Schrift verkündet? Oder ist es eine selbst erdachte Figur? Nur der lässt sich nicht abbringen, der einen festen Stand hat. Die Kolosser waren heftigem Sturmwind ausgesetzt. Die einen stellten Jesu Versöhnungswerk am Kreuz in Frage. Die anderen behaupteten, dass Jesus lediglich ein besonderer Mensch war. Dagegen lehrten sie, dass Engel angebetet werden sollten. In Kolosser 2, Vers 18 heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. Paulus hält dem entgegen, Christus ist Gott. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, 2 Vers 9. Und dieser Christus hat alles, auch die Engelwesen geschaffen, Kolosser 1, Vers 16. Es gebührt daher alleine Jesus Christus Ehre und Anbetung. Wenn Sie sich Sekten anschauen, werden Sie genau diese Lehren dort wiederfinden. Die Mormonen lehren, dass Jesus nur ein höheres Engelwesen ist. Die Zeugen Jehovas leugnen, dass Jesus Christus umfassend Gott und Mensch ist. Ja, aber auch die liberale Theologie leugnet die Gottheit Jesu. Jesus war ein besonderer Prophet, ja. Er war ein Ethiker, ein begabter Redner, ein Menschenfreund. Aber dass er Gott war, das haben sich die Apostel später ausgedacht, um ihrer Lehre irgendwie Autorität zu verleihen. Wohlwollend reden auch viele Zeitgenossen über Jesus. Er war ein Vorbild, ein Menschenfreund. Damit wird jedoch das Evangelium seiner Sprengkraft beraubt. Denn die Verharmlosung der Person Jesu bedeutet, dass das Fundament nicht trägt. Es ist aus Sand. Dieses falsche Evangelium kann nicht retten. Sie sehen also, die Angriffe auf das Evangelium beziehen sich zumeist auf die Person Jesu Christi. Wer also gegründet ist in der wahren Lehre über Jesus, der ist gegen die Angriffe des Evangeliums gewappnet. Lasst euch nicht abbringen, ist eine Ermutigung. Wer auf festem Grund des Evangeliums steht, der wird widerstandsfähig. Und genau das bescheinigt Paulus auch den Kolossern. Er bescheinigt ihnen, dass sie fest gewurzelt stehen. In Kolosser 2, Vers 7 sagt er, dass sie gewurzelt und auferbaut sind in Christus und gefestigt in Christus. Er lässt also keinen Zweifel daran, dass die Gemeinde in Kolosse auf dem Grund der Schrift steht. Für sie ist die Aufforderung, lasst euch nicht abbringen, daher eine starke Ermutigung. Bleibt in der Spur, sagt er ihnen. Weist die Irrlehren zurück. Gebt ihnen keine Bühne. Atamurat ist ein weiteres Beispiel dafür, sich nicht abbringen zu lassen. 2017 wurde Atamurat in Usbekistan gefangen genommen, weil er in seinem muslimischen Umfeld von Jesus Christus erzählte. Hierdurch war eine kleine Gemeinde entstanden. Der Gefängnisdirektor ließ Atamurat in sein Büro kommen. Er wollte von ihm wissen, ob er sich sicher sei, dass er ins Paradies komme. Atamurat sagte, 100% sicher. Der Gefängnisdirektor sagte, ich gehe seit 20 Jahren in die Moschee und ich kenne alle wichtigen geistlichen Leiter in dieser Gegend. Keiner von ihnen kann sagen, dass er 100%ig sicher ist. Wie um alles in der Welt können sie denn das behaupten? Atamurats Antwort, weil Mohammed nie etwas versprochen hat, aber Jesus hat versprochen, jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Am letzten Tag seiner Haftstrafe ließ der Gefängnisdirektor Atamurat erneut vorladen. Er legte ihm drei Bibeln vor, eine auf Russisch, eine auf Usbekisch und eine in der lokalen Sprache Karakalpak. Dann sagte er, ihr Typen behauptet, Jesus sei der Sohn Gottes, aber das steht nicht in der Bibel. Doch, antwortete Atamurat, griff nach einer der Bibeln und begann aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 vorzulesen. Der Direktor sagte dann, deshalb gestatten wir euch nicht, euch zu registrieren. Wenn wir das nämlich täten, würden viele Leute zu euch gehören wollen. Weil die Sprengkraft des Evangeliums wirklich greift. Atamurat machte keine Abstriche. Er hielt Stand im Gegenwind, weil er auf festen Grund baute. Und so konnte er die wahre Lehre über Jesus Christus verteidigen. Er ließ sich nicht abbringen. Damit ist er eine starke Ermutigung für uns. Lasst euch nicht abbringen, ist aber zugleich auch eine ernste Warnung. Wer sich sein Heil selbst zusammenbastelt, wer sich seinen Jesus malt, wie es ihm beliebt, der baut nicht auf den Retter Jesus Christus. Jesus Christus warnte mehrfach seine Zuhörer vor falscher Sicherheit. Das Gleichnis von dem Haus auf Felsen und auf Sand macht deutlich, nach außen hin kann der Schein von echtem Glauben vorhanden sein, aber in Wirklichkeit vertraue ich vielleicht auf meine eigenen Leistungen, auf einen selbsterdachten Jesus und stehe damit nicht auf dem festen Felsen Jesus Christus. Was ist aber mit denjenigen, die genau wie die Kolosser auch auf den Felsen Jesus Christus bauen, die allein durch Glauben, allein aus Gnaden, allein durch Jesus Christus gerettet sind? Können sie herunterfallen von dem Felsen? Wer dank der Gnade Gottes bei Gott Versöhnung gefunden hat, sein Leben auf Christus gründet, der darf wissen, Gott hält ihn fest. Pastor Wilhelm Busch wurde manchmal bedenklich gefragt und da wurde ihm gesagt, wir haben das Heil doch nicht in der Tasche wie einen Geldbeutel. Und seine Antwort war, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Jesus mich in seiner Tasche hat und ich dieses auch weiß. Jedoch, wenn wir uns unser Heil selbst zusammenbasteln, wenn wir uns die Bedienungsanleitung unseres Lebens selber schreiben, dann wird das Haus letztlich zusammenkrachen. Es hat keinen Bestand. Der Weg zum Heil ist von Jesus Christus selbst eindeutig markiert. Und dann kann es heißen, Glaube aber sicher. Und diese Sicherheit ist durch Jesus Christus selbst garantiert. Daher erstens, baue auf festen Grund. Und dann zweitens, bestehe auch im Gegenwind. Bauen. Punkt. Und bestehe auch im Gegenwind, der zweite. Bauen, bestehen. Doch dabei bleibt es nicht. Paulus erinnert die Kolosser daran, wie sie von dem Heil in Christus erfahren haben. Wie haben sie von dem Grund, der Christus ist, mitbekommen? Und damit sind wir beim dritten Punkt. Benachrichtige die ganze Welt. Wir schauen in den Predigttext. Dort heißt es, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Auf den ersten Blick scheint diese Hinzufügung von Paulus gar nicht so recht zum Thema zu passen. Warum spricht er plötzlich davon, dass das Evangelium verkündigt und gehört wird, und zwar mit einer universellen Perspektive, also das gesamte Universum in Blick nehmend? Er sagt, das Evangelium, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Die Antwort, wenn das Heil alleine im Evangelium von Jesus Christus zu finden ist, wenn alleine Jesus der Weg zu Gott ist, dann muss es jeder erfahren. Dann ist die Botschaft von Jesus Christus von größter Bedeutung. Glaube, ja, jeder muss von dem Glauben an Jesus Christus erfahren. Das Evangelium behauptet radikal, dass in keinem anderen Namen das Heil ist, als in Jesus Christus allein. Und kein Wunder, dass die Inschrift auf dem Berliner Schloss auf so großen Widerspruch stößt, wo die zwei Bibelverse abgedruckt sind. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Apostelgeschichte 4, Vers 12 und Philipper 2, Vers 10. Die Kultusstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen fordert, diese Inschrift zu überblenden und unkenntlich zu machen. Doch auch wenn ihr das gelingen sollte, das Evangelium bewahrt seinen radikalen Wahrheitsanspruch. Das Evangelium hat eine universelle Perspektive und stößt deshalb unmittelbar auf Widerstand. Das hat Paulus bei seinen zahlreichen Missionsreisen ebenfalls erlebt. Da, wo Jesus Christus mit seinem exklusiven Anspruch verkündigt wird, da gibt es Widerstand. Trotzdem hat er mutig weiter verkündet, weil jeder davon erfahren soll. Paulus hat die strapaziösen Missionsreisen auf sich genommen, weil er von dem tiefen Wunsch beseelt war, dass jeder an Jesus Christus gläubig wird. Er hat die Leute aufgefordert, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Grund, warum Jesus uns auffordert, seine Zeugen zu sein. Das Evangelium hat einen universellen Anspruch. Es ist nicht an bestimmte Ländergrenzen oder Kulturräume gebunden. Daher drittens, benachrichtige die ganze Welt. Die antike Welt ist unserer in einigen Punkten recht ähnlich. Sie lehrte den religiösen Pluralismus. Jeder sollte nach seiner Fasson selig werden und stand damit im schroffen Gegensatz zum Anspruch von Jesus, dass alleine er der Weg zu Gott ist. Die Strömung des Humanismus griff die antike Vorstellung wieder auf. Lessing formulierte die Prämissen des religiösen Pluralismus mit der berühmten Ringparabel. Er erzählt die Geschichte von einer traditionsreichen Familie, der ein besonderer Ring von Generation zu Generation weitervererbt wird. Ein Vater hat dann jedoch 3 Söhne und kann sich nicht so recht entscheiden, wem er diesen Ring vermachen soll. Und er überlegt sich, diesen Ring einfach nochmal 2-mal als Duplikate anzufertigen. Dann hat er am Ende 3 identisch aussehende Ringe. Einer von den Ringen ist das Original, 2 sind Duplikate, aber man sieht es den Ringen nicht an, welche von denen das Original ist. Und so überreicht er seinen Söhnen die 3 Ringe. Er verstirbt und nach dem Tod des Vaters kommt es zum Streit unter den 3 Söhnen. Die rufen einen Richter an und der sagt, jeder von euch soll den Ring als den wahren erachten, denn sie alle spiegeln ja schließlich die Liebe eures Vaters wider. Viele Zeitgenossen nehmen an, so wie in dieser Geschichte sei es auch mit den Religionen. Sie sind im Grunde genommen alle gleich. Jeder hat seine Wahrheit. Man kann ja nicht erkennen, welche Religion wirklich recht hat. Und deshalb soll man alle Religionen gleichermaßen als wahr ansehen. Diese Behauptung wird von einem großen Teil unserer Zeitgenossen geteilt. Man kann nicht wissen, so die Argumentation, wer die Wahrheit vertrete. Jeder soll daher einfach von seiner eigenen Wahrheit ausgehen und sich damit gut fühlen. Jeder kommt irgendwie bei Gott schon an. So wird es proklamiert. Doch dadurch, dass es viele behaupten, wird es nicht wahr. Lessing hat nämlich einen ganz bestimmten Punkt übersehen. Nimmt mal einmal an, der Vater vererbt nicht Schmuckringe, die er den Söhnen weitergibt, sondern er hinterlässt seinen Söhnen Ringe zum Klettern, also Karabinerhaken. Ein Sohn bekommt den echten Karabinerhaken. Und wenn der Sohn klettert und es darauf ankommt, dann hält sein Karabinerhaken. Die anderen beiden Söhne kriegen Duplikate. Die sehen genauso aus wie das Original, sind aber nicht das Original und halten auch nicht, wenn es darauf ankommt. Und Sie merken schon, jetzt kommt es darauf an, zu wissen, welcher Sohn den echten Karabinerhaken hat. Und genauso ist es mit dem Glauben an Jesus Christus. Jesus erhebt den Anspruch, dass seine Lehre und sein Tod am Kreuz nicht bloß nette Geschichten sind, die unserem Leben so ein wenig Rahmen geben, eine schöne Lebenshilfe darstellen. Es geht ihm um alles, nämlich um die Frage nach meinem Tod, die Frage nach dem ewigen Leben, die Frage danach, ob ich mich am Ende vor Gott verantworten kann oder nicht. Ob ich mit meiner Schuldschrift vor Gott dastehe und er mich rechtmäßig verurteilt oder ob ich dank der Gnade Gottes Vergebung gefunden habe. Erzählen Sie diese Abwandlung der Ringparabel Ihren Zeitgenossen. Sie werden sicher einige Gesprächsthemen haben. Die Botschaft von Jesus Christus ist in der Stadt Kolossä verkündigt worden. Und einige aus dieser Stadt haben die Botschaft von Christus nicht nur gehört, sondern sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Aber hier bleibt Paulus nicht stehen. Er spricht in unserem Predigttext nicht nur über die Verkündigung in der Stadt Kolosse, sondern er sagt, das Evangelium, das ihr gehört habt, da bleibt er noch bei der Stadt Kolosse, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Paulus schreibt den Brief um 60 nach Christus. Zu diesem Zeitpunkt breitete sich das Evangelium rasant schnell aus, aber es waren bei weitem noch nicht in der ganzen Welt verkündigt worden. Warum sagt Paulus dann hier, es ist in der ganzen Schöpfung verkündigt worden, die unter dem Himmel ist? Was er mit dieser Aussage deutlich macht, ist Folgendes. Das Evangelium hat einen universellen Anspruch. Jeder soll von Jesus Christus erfahren, weil Gott auf jeden Menschen seinen Anspruch erhebt. Das Evangelium ist keine Privatangelegenheit. Ich in meinen kleinen 4 Wänden, wenn ich mich damit gut fühle, ist es okay, aber ich lasse alles andere außen vor. Nein, das Evangelium drängt darauf, in der Öffentlichkeit verkündigt zu werden. Die Verkündigung des Evangeliums enthält die Aufforderung, an Jesus Christus zu glauben. Sie wird verkündigt und gehört, sagt Paulus hier. Aber das, was dann im Hörer geschieht, liegt nicht in unserem Handlungsbereich. Der Verkündiger kann die Reaktion auf die Verkündigung nicht beeinflussen. Alleine Gott kann durch
die verkündete Botschaft das Herz des Hörers anrühren und Glauben schenken. Aber unsere Aufgabe ist es, drittens, die ganze Welt zu benachrichtigen. Wer auf dem Grund des Evangeliums steht, der hat einen festen Stand. Der ist von der Sehnsucht erfüllt, auch anderen von diesem Fundament zu berichten. Das Evangelium zu verkünden, kann dabei sehr unterschiedlich aussehen. Die klassische Situation an der Kanzel, das Gespräch unter vier Augen mit den Nachbarn, die Konfrontation im Religionsunterricht in der Schule, der Krankenbesuch, das kurze Gespräch mit dem Postboten oder das Mitgeben einer evangelistischen Lektüre. Das Evangelium wird von konkreten Personen weitergegeben, die ihrem Herrn dienen. Und darauf hebt Paulus in seinem vierten und letzten Punkt ab, wenn er sagt, das Evangelium, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist und schließlich dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wer sein Leben auf Jesus Christus baut, der wird sich ganz in den Dienst seines Herrn stellen. Daher viertens und letztens, bewähre dich im Dienst. Paulus macht mit dieser abschließenden Bemerkung, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin, deutlich, das Evangelium von Jesus Christus ist kein abstraktes Lehrgebäude, sondern es handelt sich um eine reale, lebendige Person, um Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus nimmt mich in seinen Dienst. Es geht beim Evangelium also um eine persönliche, um eine reale Beziehung zu Jesus. Und das will Paulus hier am Ende noch einmal herausarbeiten. Als Jesus Paulus begegnete, beauftragte er ihn, das Evangelium zu verbreiten. Und Paulus verwendete viel Zeit darauf, das Evangelium in seiner Klarheit weiterzugeben und es gegen Irrlehren zu verteidigen. Aber er tat es nicht, weil er so viel Freude an theologischen Debatten hatte. Seine Perspektive war viel größer. In seiner Verteidigung des Evangeliums, in seinem Dienst für das Evangelium, ging es ihm immer um eines, dass Menschen den Weg zu Jesus klar sehen und erkennen können. Dass der Weg zu Jesus nicht verstellt wird durch menschliche falsche Lehren. Das Evangelium nimmt auch uns in die Pflicht. Es fordert uns heraus, uns eindeutig zu positionieren. Das Evangelium ist besitzergreifend. Bewähre dich im Dienst. Das tat Paulus. Sein Dienst für Christus war von diesem tiefen Wunsch geprägt, dass Menschen das Fundament kennenlernen, nämlich Jesus Christus. Und wenn das Fundament steht, dann kann ich darauf ein Haus bauen, welches jeder Sturmflut widersteht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Und dann verlässt Paulus in unserem Predigtext die Bildsprache der Architektur, weil diese den persönlichen Charakter des Glaubens nur unzureichend wiedergeben kann und fügt dann noch hinzu, das Evangelium, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das Evangelium ist kein theoretisches Gedankengebäude, sondern es ist die Lehre von Jesus Christus, der jedem seine Vergebung anbietet und die den einzelnen Menschen verkündigt werden muss. Jeder, der seine Schuld bekennt und ihm im Glauben annimmt, der erfährt Versöhnung. Der erhält ein neues Leben. Und dieses Leben wird dann komplett umgestaltet. Wer das Evangelium annimmt, der wird ein Diener des Evangeliums. Das Evangelium ist besitzergreifend. Es lässt niemand unverändert zurück. Seit Paulus verbreitet sich das Evangelium über die gesamte Welt. Menschen werden eingeladen, an Jesus Christus zu glauben. Und Jesus Christus garantiert, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Diener des Evangeliums sind mal mutig, mal verzagt, mal lautstark, mal verschwiegen. Doch Gott gebraucht jeden seiner Diener, um in sein Reich einzuladen. Es kommt nicht auf unser Vermögen an, nicht auf unseren Glauben, sondern auf den festen Grund, Jesus Christus. Erstens, baue auf festen Grund. Wer sein Lebenshaus auf den Felsen Jesus Christus gründet, der besteht auch im Gegenwind. Daher zweitens, bestehe auch im Gegenwind. Und wer hineingenommen wird in die Hoffnung des Evangeliums, der wird diese Botschaft nicht für sich behalten können. Er wird anderen sagen, auch du brauchst den rettenden Glauben in Jesus Christus. Daher drittens, benachrichtige die ganze Welt. Und er wird sich schließlich im Dienst bewähren, denn Jesus nimmt seine Leute in Besitz, formt sie, gestaltet sie in seinen Verkündigungsdienst hinein. Daher viertens, bewähre dich im Dienst. Ich komme zum Schluss. Einer dieser Diener des Evangeliums war auch Martin Luther. Wenn wir den Namen Martin Luther hören, dann denken wir häufig an einen mutigen Mann, der völlig ohne Kompromisse für das Evangelium eintrat. Es scheint manchmal so, als ob es ihm damals ganz leicht gefallen hat, mit dem Gegenwind umzugehen. Er war eben Martin Luther, ein standfester Mann, der wahrlich auf festem Grund stand und nicht umknickte. Doch wie umkämpft die Wahrheit des Evangeliums war, zeigt uns dieser epochale Tag im Jahr 1521, als er vor dem Kaiser Karl V. in Worms stand. Am 17. April um 16 Uhr nachmittags kommt es zur Konfrontation. Auf der einen Seite Martin Luther, auf der anderen Seite 80 Fürsten, 30 Bischöfe, 200 Ständevertreter und natürlich Kaiser Karl. Als Luther den Raum betrat, soll ihm ein Soldat zugeraunt haben: Mönchlein, du gehst deinen schweren Gang. Martin Luther muss an einen Tisch treten, auf dem all seine Bücher ausgebreitet liegen. Es muss ein sehr großer Tisch gewesen sein. Und dann kommt die Stimme des Inquisitors, herrisch, gnadenlos: Wir fordern euch auf, all diese Schriftstücke zu widerrufen. Stockend und mit belegter Stimme bittet Martin Luther um einen Tag Bedenkzeit. Eine lange Liste von Büchern, deren Inhalt gegen den Papst, gegen den Ablasshandel und für Solus Christus und Sola Fide einstehen. Nach einer Bedenkzeit von einem Tag kommt es zur entscheidenden Konfrontation. 18. April 1521, 16 Uhr. Kaiser Karl lässt Martin Luther erstmal 2 Stunden im heißen, stickigen Raum warten, bevor er vorgeladen wird. Dann wird er von Johannes von Eck zu einer kurzen Antwort aufgefordert. Zuvor hat Martin Luther mutig erklärt, warum er diese Schriften geschrieben hat. Und er fordert den Kaiser Karl persönlich auf, sich der Autorität der Schrift zu beugen. Doch das ist Johannes von Eck alles viel zu lang. Er möchte eine kurze, knackige Antwort. Und die bekommt er. Luther: Weil denn eure Majestät und ihre Herrschaft eine einfache Antwort begehrt, so will ich eine geben ohne Hörner und Zähne. Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder helle Gründe überwunden werde, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftzeugnisse und meine Gewissheit ist gebunden in Gottes Wort. Widerrufen kann und will ich nichts, weil weder das Gewissen zu handeln nicht sicher und nicht lauter ist. Gott helfe mir. Amen. Daraufhin beraten sich die hohen Herren und werfen Luther vor, die Dinge falsch dargestellt zu haben. Luther wird aus dem Saal geführt. Am Folgetag unterbreitet der Kaiser den Fürsten seinen Entschluss. Martin Luther ist ein Ketzer. Doch vielleicht lässt sich das Blatt noch mal wenden. Vielleicht war das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was danach passiert, ist wenigen bekannt. Einige Sympathisanten von Luther bitten den Kaiser um eine Frist, um Luther doch noch zum Widerruf zu bewegen. 3 Tage hatten sie Zeit. 10 Männer, eine bunte Truppe von Feinden und Freunden Luthers, versuchen ihn zu überzeugen. Und sie lassen nichts unversucht. Vielleicht sind ja nicht alle Konzile falsch gewesen. Vielleicht lässt er sich bewegen dadurch, dass wir an die brüderliche Liebe appellieren. Wir kennen das. Oder: Luther, du bist so verbissen an der Bibel dran. Vielleicht kannst du dadurch doch noch ein wenig etwas von abnehmen und mehr dich Richtung die päpstliche Lehre orientieren. Aber Luther lässt sich nicht wegbewegen. Im nächtlichen Gespräch versucht dann einer, nämlich Cochleus, Luther zu überzeugen. Er sagt ihm: Mach Kompromisse. Dadurch wahrst du den Frieden der Kirche. Das willst du doch auch, oder? Geh einen Deal ein. Doch Luther bleibt fest. Allein die Schrift zeigt den Weg zum Heil. Allein durch den Glauben und allein durch die Gnade kann ich Rettung finden. Lange genug hat der nun 37-jährige Luther die Schriften studiert. Sein Glaube ist gegründet, fest und unabrückbar. Die Antwort des Kaisers war zu erwarten. Luther ist ein verurteilter Heretiker. Seine Bücher sind aus dem Gedächtnis der Menschen auszurotten. Das ist das letzte Wort zu Luther. Schließlich wird Luther auf die Wartburg entführt und ist in Sicherheit. Die Schlacht ist geschlagen. Und man könnte nun meinen, er ist nun endlich in Sicherheit und triumphiert und sagt: Den habe ich's richtig gezeigt. Nein, auf der Wartburg kommen ihm plötzlich Zweifel. Es kommen Anfechtungen auf. Und was tut Luther in dieser herausgeforderten Situation? Er konzentriert sich nicht auf seine Gefühlswelt, er konzentriert sich nicht auf seinen Glauben, sondern er flüchtet sich zu Jesus Christus, der ihm ein fester Fundament ist, eine feste Burg. Kann der Glaube echte Sicherheit bieten? Können Sie sich Ihres Heils gewiss sein? Die Antwort lautet: Aber sicher. Wer auf den Grund Jesus Christus baut, wie ihn die Bibel offenbart, darf sich seines Heils gewiss sein. Wenn Sie auf diesem festen Grund stehen, werden Sie erfahren, dass das Fundament jeder Belastung standhält. Auch wenn Sie äußerlich schwach sind, wenn Sie Zweifel quälen, wenn Gegenwind aufkommt, kein Sturm kann den Glauben zerstören. Der Felsen ist Jesus Christus und hält Sie fest. Und er ist es, der Sie befähigt, um sein Diener zu sein und sein Reich zu bauen. Amen.